Ja, ich möchte zunächst einmal alle ganz herzlich begrüßen. Ich sehe die jungen Konfirmanden wieder. Glücklich, dass die Schule wieder beginnt. All die aus dem Urlaub heimgekehrt sind, dass die Normalität sie wieder hat. Und da ist ja auch was dran. Also ich hoffe, dass das ein guter Einstieg wird für die kommende Woche. Nicht nur für die, die jetzt aus den Ferien zurückgekommen sind, aber ganz besonders auch für die. Ich möchte heute über Verantwortung reden. Das knüpft an letzte Woche, aber ich möchte voraus wieder ein bisschen was über mich verraten. Und ist gut, meine Frau ist drüben bei den Kindern. Obwohl sie sagt mir immer, also sie erfährt dann schon immer über das, was ich gepredigt habe. Ich will ein bisschen was über mich sagen. Einmal, ich bin ein Liebhaber von Rosen geworden. Es geht ja auch oder in dieser Jahreszeit kann man also bei uns, zumindest im Garten, kann man immer noch schöne Rosen bewundern. Und ich sage das mal so, ich liebe Rosen. Ja. Also es sind wunderbare Blumen. Nicht nur das, ich liebe auch so Dekostoffe, so bedruckte Stoffe oder also einfach Stoffe, mit denen man gestalten kann. Ich liebe das, ja, diese wunderbaren Stoffe, die als Vorhangstoff dienen oder für Bettwäsche herhalten. All diese Stoffe, ich liebe das, wirklich. Also das ist was ganz Wunderbares. Und ich liebe es auch in Boutiquen zu gehen. Ja, H&M ist mir was ganz Besonderes. Und das Schöne ist, wenn man in Frankfurt oder auch in Offenbach ist, da sind andere Läden gleich noch daneben. Orsay, ja, ist da so ganz, ganz toll. Ich weiß nicht, warum jetzt so viele lachen, ja. Was ist daran komisch, ja, dass ich Rosen liebe, Stoffen liebe und diese Boutiquen liebe. Naja, manche werden sagen, es ist okay, wenn das dir gefällt, wunderbar, soll so sein. Ich habe da ganz andere Lieblingsdinge in meinem Leben. Ich muss gestehen, ich habe das nicht immer geliebt. Also ich war nicht immer irgendwie der große Rosenfan. Ich war auch nicht immer der sich für Stoffe, Stoffwelten interessiert hat. Und ich muss gestehen, ich habe also auch für viele Jahre keinen Fuß bei H&M, Orsay und wie sie alle heißen reingesetzt. Aber es gab einen Wendepunkt in meinem Leben. Das ist meine Frau. Und ich habe festgestellt, von dem Moment an, wo ich begonnen habe, meine Frau zu lieben, mich für meine Frau zu interessieren, ja, da sind auch Rosen in mein Blickfeld gerückt. Da sind Stoffe in mein Blickfeld gerückt. Und da sind auch diese besagten Boutiquen in mein Blickfeld gerückt. Ich weiß nicht, ob wir das kennen, ja, nachvollziehen können. Ja. Es war nicht meine Welt, ist meine Welt geworden. Das ist meine Frau. Ich habe meine Frau lieb. Und deshalb liebe ich auch die Dinge, die sie liebt. Und ich möchte das übertragen. Letzten Sonntag habe ich über die Liebe zu Gott gesprochen. Und davon gesprochen, wie wichtig ist, dass wir Gott in unserem Leben den Raum geben, der ihm gebührt. Und ich hoffe, dass wir alle hier sitzen und auch die vergangene Woche, wenn wir letzten Sonntag da waren, damit beschäftigt uns haben und gefragt haben, ja, welchen Raum nimmt Gott in meinem Leben ein? Ist er meine große Liebe? Und ich hoffe, dass uns das nicht nur jetzt die vergangene Woche beschäftigt hat. Das ist eigentlich so eine Frage, ja, das ist wie in der Ehe. Ja, dass ich mich immer wieder frage, ist meine Frau, ist das meine große Liebe? Ja, und dass ich sage, ja, sie ist meine große Liebe. Ist wunderbar, wenn man das so sagen kann. Und auch Gott gegenüber sagen kann, Gott, du bist meine große Liebe. Und dann die Erfahrung machen, darüber möchte ich heute dann noch ein bisschen mehr reden, dass ich da, wo ich beginne, Gott zu lieben, beginne ich auch das zu lieben, was Gott liebt. Das kann gar nicht anders sein. Das ist so wie mit meiner mit meiner Ehefrau. Ja, in dem Moment, wo ich begonnen habe, sie zu lieben, rückte auch all das andere, was sie liebt, in mein Blickfeld. In dem Moment, wo ich mich nach Gott ausstrecke und das so von Herzen sagen kann, Gott, dir gehört meine Liebe, ich liebe dich, Gott, dann rückt auch all das in mein Blickfeld, was Gott liebt. Die Liebesbeziehung zu Gott, das ist nicht nur eine Sache zwischen Gott und mir. Es wäre schon ein Missverständnis, es wäre schon das ganze Christsein falsch verstanden, wenn ich sage, es kommt alles darauf an, dass ich mit Gott mich aussöhne, mich mit Gott versöhne und diese Liebesbeziehung zwischen Gott und mir in den Mittelpunkt meines ganzen Lebens rücke. Das kann nicht sein, weil Gott eben noch ganz anderes liebt. Gott liebt den Nächsten, meinen Nächsten. Und dann rückt das auch in mein Blickfeld. Und deshalb möchte ich heute darüber reden, und das passt eben zum nächsten Sonntag, wenn ich sage, meine Verantwortung gegenüber Gott, wenn ich die wahrnehme, dann schließt das immer gleich auch meine Verantwortung für den Nächsten ein. Es wäre eine komische Liebe, das kann man übrigens dann auch mal für die eigene Ehe durchbuchstabieren, wo man sagt, ich liebe dich, aber ich interessiere mich überhaupt nicht für das, was du dich interessierst. Das ist so ein Testfall, ja. Da kann man durchaus das auch mal so durchbuchstabieren. Aber ich will heute über den Nächsten reden, ganz allgemein, noch nicht über die Ehe. Das kommt vielleicht dann noch an einem anderen Sonntag. Meine Verantwortung in der Ehe ist auch ein spannendes Thema. Aber jetzt heute einfach mal die Verantwortung gegenüber meinen Nächsten. Ich will das in drei Punkten machen. Ich habe jetzt heute keine Folie, aber ich versuche es ganz einfach zu machen. Drei Dinge, wo ich denke, die es gilt, dem Nächsten zu geben. Drei Dinge. Das erste ist, worüber ich reden möchte, gib dem Nächsten deine Zeit. Gib dem Nächsten deine Zeit. Das zweite ist, gib dem Nächsten die Wahrheit. Und das dritte ist, gib dem Nächsten dein Geld. Das passt auch wieder für die Ehe. Gib dem Nächsten die Zeit, die Wahrheit und das Geld. Und das möchte ich gern durchbuchstabieren. Gib dem Nächsten die Zeit. Ich muss immer wieder dran denken. Bonhoeffer, ein Theologe, der auch im Widerstand gegen Hitler gestanden hat, der hat einmal gesagt, wenn es an der Tür klopft, dann leg dein Buch zur Seite. Das war natürlich die Welt des Theologen, des Pfarrers vielleicht auch, dessen, der sich gerne mit Büchern umgibt. Und da hat Bonhoeffer, zumindest kann ich das auch so für die Pfarrer sagen, hat er so den wunden Punkt getroffen, ja, dass er sagt, pass auf, wenn es an der Tür klopft, dann leg deine Bücher zur Seite, mach, klapp das Buch zu. Da ist im Moment dann nichts wichtiger als der, der an der Tür klopft. Nun haben wir es vielleicht heute nicht mehr so sehr mit Büchern und bei uns klopft man auch nicht mehr an die Tür, muss man ein bisschen übersetzen, kann man ja, meint dann aber immer noch dasselbe. Wenn es an der Tür klingelt, wenn das Telefon klingelt, schalt den Fernseher aus. Ja, schalt den Fernseher aus. Lass dich stören. Lass dich stören. Das ist das, worauf es ankommt. Gib dem Nächsten deine Zeit. Und ich frage mich, ist das nicht wirklich so ein Leid unserer Zeit, dass die Leute keine Zeit mehr haben? Ich frage mich, wen haben die Kinder in unserem Land zum Ansprechen? Wen haben die Kinder in unserem Land zum Ansprechen? Ich habe letzte Woche wieder gelesen, dass die Kindergärten immer wieder die Erfahrung machen, wenn es Erzieher gibt, also keine Erzieherinnen, sondern Erzieher in Kindergärten, die sind umschwärmt von den Kindern. Ja, sind umschwärmt von den Kindern, mehr als alle Erzieherinnen. Und offensichtlich hängt das damit zusammen, dass die Kinder keinen Vater zum Ansprechen haben. Ja, wen haben meine Kinder, vielleicht auch meine Enkelkinder zum Ansprechen? Wen hat mein Mann, meine Frau zum Ansprechen? Und eben, wen hat mein Nächster zum Ansprechen? Wer ist da? Wer ist da? Ich betrachte das ziemlich mit Argwohn, wenn ich im Fernsehen sehe, dass es Fernsehsendungen gibt, wo man das Fernsehpublikum sozusagen braucht, um einmal das zu sagen, was man wirklich denkt. Ja, das ist ja merkwürdig, ja, dass solche Fernsehsendungen glaube, so um die Mittagszeit, oder ich gucke sie nicht. Kann ich wirklich aus ganzem vollen Herzen sagen, ich habe da noch nie eine gesehen. Bestenfalls beim Umschalten mal gesehen, dass es sowas gibt, aber ich schüttle meinen Kopf darüber, dass es so etwas gibt. Ja? Muss anscheinend so sein, dass man heute diese Form wählt, um öffentlich auch seine Beichte abzulegen. Macht das die Erfahrung? Also, ich glaube, wir haben das noch vor uns, ihr lieben Konfirmanden. Wir waren, glaube ich, noch nicht in der Herz-Jesu-Kirche gewesen. Müssen wir nochmal einen Ausflug hinmachen. Wenn man Konfirmanden mit in die Herz-Jesu-Kirche nimmt, um mal zu schauen, wie sieht dann so eine katholische Kirche aus, dann fallen ihnen schon ein paar Dinge auf. Also unsere ist schlicht und die katholische ist mit Gold und sonst wie ausgestattet. Aber es fällt ihnen auch auf, dass es da Beichtstühle gibt. Und da ist ja was dran, ja, dass es da in den Kirchen einen Ort gibt, wo jemand Zeit hat, mir zuzuhören. Und so eine Frage an uns, ja, wo schaffen wir, auch in unserer Gemeinde, Orte oder wo haben wir die Zeit, dass andere sich aussprechen können? Ich habe in der vergangenen Woche eine Umfrage gelesen, war ganz spannend, im Zeitmagazin nachzulesen, was erwarte ich von einem guten Freund? Ist ja mal eine spannende Frage, was erwarte ich von einem guten Freund? Und haben sich 3/4 aller derer, die da gefragt worden sind, haben gesagt, ich erwarte von einem guten Freund, dass er sich immer und jederzeit meine Sorgen anhört. Ja, das erwarten die Leute von einem guten Freund, sich immer und jederzeit meine Sorgen anzuhören. Das erwarten die Leute. Es scheint so eine Not zu sein, ja, dass man wirklich mal jemanden findet, der sich Zeit nimmt. Deshalb nehme ich das auch so ernst, was ein Bonhoeffer sagt. Und mein Professor hat das nochmal verschärft. Ich hatte einen Professor im Predigerseminar in Friedberg und der hat gesagt, ich will euch mal sagen, für was ihr Pfarrer eigentlich bezahlt werdet. Ich meine, manche Leute schütteln ja den Kopf darüber und sagen, wieso werden die eigentlich bezahlt? Ja? Und er hat eine schöne Antwort gegeben, eine herausfordernde Antwort gegeben, indem er gesagt hat, Pfarrer werden dafür bezahlt, dass sie sich Zeit nehmen. Pfarrer werden dafür bezahlt, dass sie sich Zeit nehmen. Und das nehme ich schon als eine Herausforderung wahr. Ich denke aber auch, dass es eine Herausforderung sein sollte an uns alle. Ja? Wir werden nicht dafür bezahlt. Ich weiß, die wenigsten werden dafür bezahlt, für das, dass sie Zeit haben. Aber trotzdem die Frage mit hineinzunehmen in unser eigenes Leben, nehme ich mir Zeit für den anderen? 3/4, weiß nicht, ob das wirklich repräsentativ ist, was da im Zeitmagazin stand, aber wenn ich so plakativ mal sage, 3/4 unserer Zeitgenossen wünschen sich Freunde, die sich immer und jederzeit Sorgen anhören. Gib dem Nächsten deine Zeit. Und dann das Nächste, gib dem Nächsten die Wahrheit. Gib dem Nächsten die Wahrheit. Oh, das klingt jetzt fast schon so fromm. Gib dem Nächsten die Wahrheit, erzähl ihm von Jesus. Und ich meine es auch durchaus so. Aber ich fand das überraschend. In dieser Umfrage im Zeitmagazin von letzter Woche, 74% haben das gesagt mit dem Sorgen anhören, 3/4. Und 86% derer, die da gefragt worden sind, haben gesagt, ich erwarte von einem guten Freund, dass er mein Verhalten offen kritisiert. Das erwarten die Menschen von einem guten Freund. Offene Kritik. 86%, 1% mehr, haben sogar gesagt, ich erwarte von einem guten Freund, dass er mir auch unbequeme Wahrheiten sagt. Offene Kritik, unbequeme Wahrheit. Ich weiß nicht, ob das die Zeitleser sind oder die das sich wünschen oder ob das nicht tief in den Herzen der Menschen ist, zu sagen, ich brauche jemand um mich her, der mir mal wirklich die Wahrheit sagt. Ich finde das erstaunlich, ja, dass das so einen hohen Stellenwert hat im Leben unserer Gesellschaft. Und jetzt natürlich die Frage, wer, wenn nicht Christen, können denn den Menschen unserer Zeit die Wahrheit sagen? Da muss man ja die Wahrheit kennen, um den Leuten die Wahrheit sagen zu können. Da muss ich auch von mir reden können, um dem anderen den Weg zeigen zu können. Das ist meine größte Verantwortung für die Nächsten, sagen nicht nur die Erwartungen der Zeitleser, sondern sagt auch die Bibel. Das ist die größte Verantwortung, die ich für den Nächsten habe, dass ich ihm die Wahrheit sage. Und zwar nicht das, was ich jetzt über den anderen denke, was ich über den anderen meine, sondern was Gott über ihn denkt, was Gott für ihn empfindet. Das ist es, glaube ich, auch letztlich, was die Leute wissen wollen, wenn sie sagen, ich möchte gern Wahrheit hören. Ich möchte gern offene Kritik hören. Ich glaube, dass genau in diesen beiden Antworten die Sehnsucht rauszuhören ist, die Sehnsucht nach der Wahrheit der Bibel. Die Propheten hatten solch eine Verantwortung. Im Buch Ezekiel oder Ezechiel gibt es zwei Kapitel, die das ganz so in ein Bild auch packen, ja, und nochmal deutlich sagen, was eigentlich die Verantwortung des Propheten ist, aber auch die Verantwortung, glaube ich, schon aller Christen ist. Und da schildert das Ezekiel, beziehungsweise hat das eben von Gott so gesagt bekommen, ich lese uns das mal ganz kurz. Das Wort des Herrn erging an mich, heißt es in Hesekiel Kapitel 33. Du Mensch, sag den Leuten aus deinem Volk, der Herr sagt, angenommen, ich schicke Feinde gegen ein Land und die Männer des Landes haben einen aus ihrer Mitte zum Wächter bestellt, der die drohende Gefahren melden soll. Wenn dieser Wächter die Feinde kommen sieht, hat er die Pflicht, das Alarmhorn zu blasen und die anderen zu warnen. Wenn jemand das Alarmsignal hört, sich aber nicht warnen lässt und deshalb umkommt, dann trägt die betreffende Person allein die Schuld. Sie ist gewarnt worden, aber hat die Warnung in den Wind geschlagen. Hätte sie die Warnung ernst genommen, so wäre sie mit dem Leben davongekommen. Anders ist es, wenn der Wächter es versäumt hat, Alarm zu blasen und die Leute zu warnen. Wenn dann jemand durch Feinde umgebracht wird, ereilt die betreffende Person damit zwar die Strafe für das Unrecht, das sie begangen hat, aber den unzuverlässigen Wächter ziehe ich zur Rechenschaft wie für einen Mord. Du Mensch, dich habe ich als Wächter bestellt, der die Leute von Israel vor drohender Gefahr warnen soll. Wenn du eine Botschaft von mir vernimmst, musst du sie ihnen weitersagen, damit sie wissen, was auf sie zukommt. Wer die Wahrheit kennt, aber die Wahrheit nicht weitersagt, wer die Liebe Gottes kennengelernt hat, wer die Versöhnung Gottes erfahren hat, aber von dieser Liebe nicht weitersagt und diese Versöhnung nicht verkündet, da sagt der Prophet hier, das wird ihm zur Last gelegt wie für einen Mord. So heftig. So heftig. So wichtig ist es, dass wir das, was wir von Gott erkannt haben, weitersagen. Wie furchtbar wäre das, wenn ein Arzt wüsste, wie er den Patienten zu heilen hat, wie er ihn heilen kann und dem anderen nicht diese Heilung zuteil werden lässt. Wie furchtbar wäre das? Wenn es die Medikamente gäbe, die zur Heilung beitragen und der andere würde sagen, nein, gut, dass ich es weiß, was mir hilft, gut, dass ich es habe, was gehen mich die anderen an? Bleibt niemand etwas schuldig, außer der Liebe, sagt Paulus im Römer 12. Und Kapitel weiter, Kapitel 13 sagt er, zeige deinem Nächsten, wie sehr Gott ihn liebt. Rede mit dem anderen über die Wahrheit, rede über Gott. Wie war das? Ich habe das nur so, draußen stand ich noch sozusagen vor der Tür in der Sakristei, als Horst Laders vorhin so schön sagte und für den Glaubenskurs nochmal eingeladen hatte. Ich weiß nicht, ob ich es richtig wiedergebe, aber hat sich für mich so angehört, er fährt Zug, sitzt da mit der alten Dame, die ein Kreuzworträtsel macht und dann diese geschickte Schachzug zu fragen, haben Sie denn schon das Rätsel des Kreuzes gelöst? Ja, also zumindest jetzt in solch einer Situation wissen wir, wie wir ein Gespräch über den Glauben beginnen können. Ja. Und, aber ich glaube auch, dass die Leute sich wirklich danach sehnen. Sich danach sehnen, Wahrheit und Liebe zu empfangen. ist meine Erfahrung. Dass, vielleicht ist das jetzt wieder die Erfahrung des Pfarrers oder so, aber wenn ich über den Glauben mit Menschen rede, dann laufen sie nicht weg, sondern hören genau zu, weil da eine Sehnsucht ist nach Wahrheit und nach Liebe und Versöhnung. Paulus kann das sagen, ich habe die Botschaft von der Versöhnung als Auftrag bekommen, 2. Korinther 5. Das ist ein ganz spannendes Kapitel, das wäre auch nochmal wert, darüber nachzudenken, wenn es darum geht, die Wahrheit dem anderen zu sagen. Die Wahrheit über Gott, die Wahrheit über sich selbst. Wir sind es dem anderen schuldig. Gib dem Nächsten deine Zeit, gib dem Nächsten die Wahrheit und ich habe gesagt, gib dem Nächsten dein Geld. Wie kann er das sagen? Dein Geld. Ist aber interessant. Also das, was wir an Schriftlesung gehört haben, weiß nicht, ob wir es noch so im Ohr haben, 3. Buch Mose, Kapitel 19, da wird das durchbuchstabiert, was es heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So endet das Kapitel. Und es fing damit an, zumindest jetzt in der Schriftlesung, Vers 9, wenn ihr erntet, sollt ihr euer Feld nicht bis an den Rand abernten und keine Nachlese halten? Und auch eure Weinberge sollt ihr nicht ganz ablesen und die heruntergefallenen Trauben nicht aufheben. Lasst etwas übrig für die Armen und für die Fremden, die in eurem Land wohnen. Ich bin der Herr, euer Gott. Liebe in der Bibel kostet immer was. Eine Liebe, die sich nichts kosten lassen will, ist keine wahre Liebe. Ich habe mal als sehr junger muss ich gewesen sein, törichter Mensch, war ich verliebt in ein Mädchen und habe gedacht, es wäre ganz gut, wenn du der auch mal was schenkst und hatte Kaugummiautomaten gedreht und da fiel doch ein Ring heraus und war so dumm und töricht und habe gedacht, naja, das muss ja jetzt kein großes Geld mehr ausgeben. Der sieht ja ganz ordentlich aus, dieser Ring aus dem Kaugummiautomaten. Und habe dem dann diesem jungen Mädchen geschenkt. Ja, das ist, kommt dann, wenn man sich die Liebe nichts kosten lässt. Die hat sofort erkannt, was ist das denn? Was willst du mir denn jetzt damit sagen? Da war schon im Anfang schon das Ende drin. Also an alle die Verliebten unter uns, lasst euch die Liebe was kosten. Ja, das lässt sich auch über die Ehe hinaus, lässt sich das auch sagen, ja. Da kann man schon was dran ablesen. Eine Liebe, die sich was kosten lässt. Und das sind, ich glaube, wir alle sind doch feinfühlig dafür, kriege ich einen Plastikring oder kriege ich einen Ring, der zumindest mal aus Silber ist und vielleicht noch einen Stein hat und so weiter. Liebe lässt sich etwas kosten. Das ist ein Prinzip in der Bibel. Und so geht auch Jesus selbst vor. Jesus lässt sich seine Liebe das Leben kosten. Er ist bereit, sein ganzes Leben hinzugeben. Für den Nächsten. Für jeden von uns. Das ist die Liebe, die sich ausdrückt darin, und ich sage es einfach mal so pointiert, gib dem Nächsten auch dein Geld. So sagt es 3. Buch Mose. Seht nicht drauf, dass ihr jetzt alles aberntet, haarklein abrechnet, sondern habt immer was, dass wenn einer kommt und hungrig ist, dann habt ihr was zum Geben. Ich weiß nicht, ob wir so mit unserem Geld auch umgehen, ja, dass wir sagen können, ich habe immer was, also wenn bei mir Not am Mann ist oder wenn jemand kommt und da ist Not, dann kann ich geben. Bei dieser Umfrage übrigens, um nochmal auf die zurückzukommen, waren ein Viertel aller Befragten der Meinung, von einem guten Freund erwarte ich, dass er mir bedingungslos größere Geldsummen leiht. Oder nein, ich muss mich korrigieren, bedingungslos größere Geldsummen gibt. Da war also noch nicht mal vom Leihen die Rede. Gibt, weg, gibt. Also immerhin sagen auch ein Viertel dieser Leute, also wenn schon ein guter Freund, dann hilft er auch in Barem. Und ja, ich glaube, dass das wirklich dazugehört. Liebe lässt sich etwas kosten. Drei Dinge waren das: Zeit, Wahrheit und Geld. Zeit, Wahrheit und Geld. Ich hatte erst gedacht, ja, redest du über den barmherzigen Samariter? Könnte ich auch reden. Wäre sicherlich passend gewesen. Und ich fasse es einfach nochmal am Beispiel vom barmherzigen Samariter zusammen. Das ist ja ein Gleichnis, wo Jesus mal gesagt hat, einem, der gesagt hat, ich sehe das ja alles, liebe Gott und liebe deinen Nächsten, aber wer ist denn eigentlich mein Nächster? Das ist ja so eine schöne Frage. Und dann hat Jesus dieses Beispiel erzählt von diesem Samariter, einem Mann aus Samarien. Und was zeichnete den aus? Erstens, der hatte Zeit. Ja, während zwei, die aus Jerusalem kamen, war ausgerechnet noch ein Priester und einer, der am Tempel Bediensteter war, die hatten keine Zeit. Aber unser Mann aus Samarien, der hatte Zeit. Das Zweite ist, was er gebracht hat, war wirklich die Rettung für den Mann. Die Wahrheit. Übertragen wirklich die Liebe Gottes, das hat er gebracht zu diesem Mann. Die Rettung hat er diesem Mann gebracht. Die Wahrheit hat er diesem Mann gebracht. Und das Dritte, das Geld hat er auch gelassen. Er hat den in ein Gasthaus gebracht, den Verletzten, der da unter die Räuber gefallen war, und hat dann im Gasthaus gesagt, okay, was kostet's? Ich bezahl's. Also auch dieser Samariter hat genau das dem Nächsten gegeben, von dem ich heute gesprochen habe. Zeit, die Wahrheit und das Geld. Wer ist mein Nächster? Jesus hat damit gesagt, der Nächste ist der, auf den ich zugehe. Dann wird er mein Nächster. Und für die Gemeinde möchte ich sagen, ja, das noch als abschließenden Gedanken. Schauen wir darauf, dass die Menschen uns wichtiger sind als alles andere. Schauen wir, dass wir auf andere zugehen. Das soll das Wichtigste sein. Dass wir die Zeit für die Menschen haben, dass wir die Wahrheit für die Menschen haben, dass wir bereit sind, auch also uns was kosten zu lassen, das Geld zu geben für unseren Nächsten. Jesus, Gott, ist der Nächste wichtiger als alle Programme.